Jeder uns erlebt das. Als Kind waren die Sommermonate meine schönsten Monate. Unweit meines Ortes, in dem ich groß wurde, in den Bergen, war ein wunderbarer See. Und dieser See wurde meine zweite Heimat. Nach der Schulzeit bin ich im Sommer immer sofort aufs Fahrrad geschwungen und an den See gefahren. Und dort war ich dann den ganzen Tag und in den Sommer, in den Ferienzeiten, selbst von morgens bis spätabends. Aber ich hatte dann, ich glaube, ich war 11 Jahre alt, ja, 11, schon meinen Rettungsschein gemacht als Rettungsschwimmer. Und eines Tages bin ich auf diesem See, bin ich am Ufer des Sees und liege auf meiner Decke und gucke auf den See. Und mitten im See war eine wunderbare Insel, sehr romantisch. Aber ich sehe auf diesem See eine Kinder auf einer Luftmatratze, und ich kannte diese Kinder, die waren alle aus unserem Dorf. Und dann sehe ich plötzlich, wie ja, die ein bisschen rumtollen, und dann sehe ich jemanden ins Wasser fallen, und alle fingen sie, hoben die Hände, aber man hörte ihr Schreien nicht, es war zu weit weg. Und irgendwie war mir klar, jetzt ist was passiert, und der Junge, der ins Wasser fiel, den konnte ich auch nicht mehr sehen. Ich schrie dann zu den Erwachsenen, die auch rings um mich herum auch auf ihren Decken lagen, da ertrinkt jemand, Rettung, Rettung, aber niemand erhob sich. Also ist der kleine Karl dann da rausgeschwommen und zu dieser Luftmatratze, hat ein paar Minuten gedauert, bis ich da war. Und ja, der Junge war halt nicht mehr an der Wasseroberfläche, der ist schon abgesunken gewesen. Und dann bin ich nach unten getaucht, weiß ich, so 2, 3 Meter, aber dann sah ich ihn noch. Und packte ihn und zog ihn nach oben und stemmte ihn so übers Wasser nach oben und habe dabei vergessen, was man nie tun sollte, so etwas. Er schlug dann fürchterlich um sich vor lauter Angst und Panik und fing an zu treten nach mir und alles Mögliche, schlug mit den Händen nach mir, sodass ich auch fast unterging. Also musste ich wieder mit ihm untertauchen, das, also damit er ruhig wurde. Dann kam ich wieder mit ihm hoch und schrie zu ihm, er solle ruhig sein, ich würde ihn auf den Rücken legen und er wäre jetzt ganz, ganz sicher und wir kommen jetzt an den Ufer zurück und er muss keine Angst mehr haben, also immer laut geschrien, dass er mich hörte und dass ich durchdrang. Und so sind wir dann letztendlich zurückgeschwommen an das rettende Ufer. Ja, und dort wurde ihm dann geholfen, dann kamen die Erwachsenen und machten das, was man dann noch tun muss, dass er das Wasser aus der Lunge bekam. Warum erzähle ich das gerade? Ich erzähle das, weil ich heute über Jesus Fels in der Brandung predigen möchte. Und weil es in unser aller Leben immer wieder Situationen gegeben hat, bei einigen schlimme, bei einigen weniger schlimme, aber wo wir auch so eine Rettung brauchten, wo jemand zu uns gekommen ist. Und in meinem Leben war das schon so, dass auch Jesus schon meine Rettung wurde, der mich dann hochhob aus diesem Lebenswasser, in dem ich zu versinken drohte und ich erstmal auch um mich schlug und ja, noch nicht so ruhig war. Aber mit der Zeit wurde ich ruhiger, mit der Zeit wurde ich stiller und er hielt mich einfach da oben. Und dadurch, dass er mich oben gehalten hatte, fing ich wieder an, wie sagt man so schön, zur Besinnung zu kommen. Und mein Leben wurde ruhiger und konnte vieles von dem, was ich vorher nicht regeln konnte, in einem Sinne regeln, dass es mir und auch anderen wieder gut ging. Die Bibel, ihr Lieben, die Bibel nennt Gott immer wieder einen Fels. Und sie vermittelt uns damit ein Bild von Gott, nämlich das Bild für Halt, für Schutz und für Verlässlichkeit. Und Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus, der Menschensohn, der greift auch dieses Bild auf. Und zwar nicht als Theorie, sondern als seine gelebte Wirklichkeit. Wer meine Worte hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Matthäus Kapitel 7, Vers 24. Und ja, ich möchte heute über Jesus, Fels in der Brandung, predigen. Aber zuvor noch mit euch beten. Jesus, unser Heiland, unser Erlöser, unser Freund, Wir kommen zu dir mit allem, was uns bewegt, mit dem, was uns trägt und mit dem, was uns auch niederdrückt. Du kennst die Stürme, die uns treffen und die Wellen, die uns verunsichern, die Fragen, die uns den Schlaf rauben, und du weißt, wie sehr wir nach Halt suchen. Wir bitten dich, sei du unser Fels, unser fester Grund, von wenn vieles ins Wanken gerät, und sei du unsere Ruhe, wenn unser Leben laut wird. Sei unsere Stärke, wenn wir schwach sind. Öffne unser Herz für dein Wort und lass uns hören, was uns aufrichtet. Lass uns spüren, wer du bist. Lass uns glauben, dass du uns hältst. Jesus Christus, du bist der Fels in der Brandung. Bleib bei uns, jetzt und auch in dieser Stunde. Amen. Als Kind bin ich in den Bergen groß geworden. Felsen waren jeden Tag um mich. Und an vielen an diesen Felsen sind wir als Kinder, abenteuerlustig, wie wir damals waren, hochgeklettert, ohne Seil, ohne Sicherung. Und dass damals niemand von uns abstürzte, das erscheint mir heute wie ein Wunder. Ob die Sonne schien oder ob es regnete, ob es stürmte oder schneite, die Felsen, die standen immer da. Und die haben auch keinen Schaden genommen. Und die wankten nicht und die fielen nicht um. Und ich habe diese Felsen und diese steilen Felswände, an denen wir hochgeklettert sind, niemals als Ort gesehen und empfunden, wo keine Stürme toben. Und damals waren sie, und das sind sie auch heute noch, immer ein Ort, der im Sturm trägt. Diese Felsen waren immer ein Ort und es sind auch heute ein Ort, der im Sturm trägt. Ein Fels, der im Sturm trägt. Und das erleben die Jünger von Jesu sehr, sehr hautnah. See Genezareth tobt, die Wellen schlagen in ihr Boot und ja, die haben große Angst. Einmal in Norwegen habe ich das auch erlebt. In meinem Boot schlugen Wellen und ich bin ein guter Schwimmer, aber ich hatte dann schon wirklich fast schon Todesangst. Und Jesus steht auf, hebt die Hand und sagt, schweig, sei still. Und der Wind legt sich, die Wellen beruhigen sich und die Jünger spüren, nicht der Sturm hat das letzte Wort, sondern Jesus. Er ist in dieser für die Jünger doch so lebensbedrohlichen Situation kein Fels, der weit weg oben in den Wolken steht. Er ist der Fels, der mitten im Boot sitzt. Und ein Fels ist stumm. Jesus aber ist der Fels, der redet. Er sagt zu dir, zu mir, zu den Jüngern, fürchte dich nicht, ich bin bei euch alle Tage. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und diese Worte, seine Worte, sind wie ein Fundament, das nicht bröckelt, wenn uns das Leben wirklich drückt. Ja, stark zu sein, das hat man mich gelehrt. Und doch gab es Zeiten in meinem Leben, da hatte ich nicht mehr die Kraft, mich selbst festzuhalten. Ich weiß nicht, kennst du auch so Zeiten in deinem Leben, nicht mehr die Kraft zu haben, dich selbst festzuhalten? Jesus ist kein Fels, der weit weg ist und in Wolken sitzt. Es ist der Fels, der mitten in deinem, in meinem, in unserem Lebensboot sitzt. Und er hält uns wirklich wie ein Fels, der unseren Lebenssturm aushält, auch wenn wir zittern. Und nicht, weil vielleicht dein Glaube so stark werde, sondern weil Jesus stark ist. Jesus bleibt nicht distanziert, niemals. Jesus ist immer nah, auch und gerade, wenn du in lebensbedrohlichen Situationen steckst. Und dieses Jesus, Fels in der Brandung, heißt, du bist nicht allein. Deine Angst ist nicht das Ende. Und deine Schwäche ist kein Hindernis. Und deine Zukunft ist kein Zufall. Deine Hoffnung hat ein Gesicht. Ein Gesicht, das dich ansieht und sagt, ich bin da. Es ist Nacht auf dem See Genezareth. Der Wind hat mächtig aufgefrischt, die Wellen werden höher, das Boot fängt an zu schwanken. Die Jünger kämpfen gegen diesen Sturm an, aber sie sind müde, sind erschöpft und auch ein wenig verängstigt. Und da geschieht etwas, das sie völlig überfordert. Jesus kommt ihnen übers Wasser entgegen. Er steht nicht am Ufer, nicht in einer sicheren Entfernung. Jesus kommt, steht mitten auf den Wellen. Boah, da erschrecken diese Jünger, denn sie halten ihn für ein Gespenst. Und das wissen wir doch. Angst, meine Lieben, wenn wir wirklich Angst haben, das macht uns blind. Doch Jesus ruft, fürchtet euch nicht, ich bin es doch. Und es geschieht etwas Unfassbares. Petrus, der Impulsivste, der Mutigste, der manchmal viel zu viel wollte. Ja, sagt Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Und Jesus antwortet nur ein einziges Wort. Komm. Petrus steigt aus dem Boot, setzt den Fuß auf das Wasser. Es trägt. Solange, und jetzt müsst ihr aufpassen, solange Petrus seinen Blick auf Jesus gerichtet hält, solange tragen ihn auch die Wellen. Solange sein Blick auf Jesus gerichtet ist, solange tragen ihn die Wellen. Aber Petrus lässt sich ablenken. Er blickt nach unten, auf die Wellen. Und dann packt ihn die Angst. Und all das, was ja unmöglich schien, auf Wellen zu gehen, ist dann auch unmöglich. Er beginnt zu sinken. Und ich weiß natürlich nicht, ob er ein Schwimmer war oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht, denn er rief um Hilfe. Hilf mir, rette mich. Ja, er beginnt zu sinken. Und genau hier, da liegt auch der Kern meiner heutigen Predigtbotschaft. Die Angst von Petrus ist nicht sein Ende. Und seine Schwäche ist auch kein Hindernis. Und sein Untergehen ist nicht sein Untergang. Denn bevor Petrus untergeht, bevor er sich selbst verliert und bevor er wirklich von den Wellen verschlungen wird, da schreit er noch, Herr, rette mich! Hast du das auch schon mal geschrien in deinem Leben? Ich habe das schon geschrien in meinem Leben. Und ihr auch, einige von euch, sehe ich gerade nicken. Und was macht Jesus? Jesus lässt diesen Petrus nicht zappeln. Er lässt ihn auch nicht warten. Und er lässt ihn sowieso nicht allein. In der Bibel steht, sofort, so steht es da, streckt Jesus die Hand aus, fasst Petrus, zieht ihn hoch und sagt, ach, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und er sagt das nicht als Vorwurf, sondern als eine, aus meiner Sicht, liebevolle Erinnerung. Und dann steigen sie wieder gemeinsam ins Boot. Der Wind legt sich, der Sturm verstummt und die Jünger erkennen, dieser Jesus ist der Fels, der uns trägt, auch wenn wir sinken. Und dieser Jesus ist der Fels, der mich trägt, wenn ich sinke. Ja, ich muss nicht stark sein. Jesus ist für mich stark genug und auch für dich stark genug, dass er dich mittragen kann. 2005, schon lange her, war für mich ein Horrorjahr. Vieles, vieles ging damals schief. Enttäuschungen zuhauf, auch menschliche. Ja, und zu guter Letzt auch noch der Verlust meines Geschäftsführerpostens. Ich war restlos fertig mit den Nerven, mit meiner Kraft, mit meiner Zuversicht. dass sich doch noch alles zum Guten wenden würde, da war nichts mehr. Und dann hatte ich plötzlich Atemaussetzer. Erst nur ganz kurz und dann auf einmal für länger. Und dann während einer Autofahrt im letzten Augenblick, bevor ich die Kontrolle über mich selbst verloren habe damals, konnte ich an der Seite anhalten. Ich konnte nicht mehr atmen und ich wusste nicht, wie das geht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich wusste nicht mehr, wie atmen geht. Ich war am Ersticken und ich dachte, ich müsste sterben. Aber es kam der Atem wieder. Danach viele Untersuchungen, auch sehr unangenehme. Lass dir mal so einen Eisenstab in den Schlund stecken, das ist nicht angenehm, aber kein Befund. Und es kamen diese Atemaussetzen wieder. Eines Abends war es dann soweit. Danach war in mir eine Gewissheit, kommt jetzt noch einmal so ein Aussetzer, würde ich das nicht mehr überleben. Aber ich wollte noch nicht sterben. Und so begann ich verzweifelt, Gott, Jesus, den Himmel, um Hilfe, wirklich um Hilfe anzuflehen. Und obwohl ich sehr erschöpft und total müde war, habe ich mich nicht mehr ins Bett gelegt, sondern mich aufrecht ins Bett hineingesetzt, weil ich Angst hatte, einzuschlafen und im Schlaf zu ersticken. Und dann gehe ich urplötzlich auf einen Waldweg und komme an einen idyllischen Waldbach. Dort sitzt ein Angler, ich war damals auch Angler, und sehe, wie in diesem tollen Waldbach ein unglaublich großer, wunderschöner, in allen Regenbogenfarben leuchtender Fisch geschwommen kommt. Und der Angler fängt diesen Fisch. Da gehe ich hinter ihn, tippe auf die Schulter und sage zu ihm, bitte, lass ihn leben. Siehst du nicht, wie schön er ist und wie er sich am Leben freut? Der Angler dreht sich um und sagt, ja, mach ich. Nimmt diesen großen, wunderbaren, in Regenbogenfarben leuchtenden Fisch von der Angel, setzt ihn behutsam ins Wasser zurück, ein letzter Schwanzschlag dieses großen Fisches und er schwimmt von dannen. Ich war sowas von glücklich und erleichtert, dass das so geschehen ist, dass der Angler da auf mich gehört hatte. Dann drehe ich mich um und gehe an diesen Waldweg zurück. Und auf einmal, ihr Lieben, geht da jemand neben mir. Plötzlich geht jemand neben mir. Etwas größer als ich. Ein wunderschönes, edles Gesicht. Lange, schwarze Haare. Weiße Tunika. Geht neben mir, nimmt meine Hand. Und das ist völlig vertraut. Das war nichts irgendwie Komisches. Das war völlig vertraut. Und dann gehen wir so. Und er lächelt mir zu und sagt, weil du Leben rettest, rette ich deines. Und wir gehen weiter und plötzlich ist auf der rechten Seite ein kleiner, wie sagt man so, eine kleine Waldgang, also ein kleiner Weg nochmal, der nach rechts abführte. Und er sagt, wir gehen hier und wir gehen diesen Weg eine Zeit lang. Und dann kommen wir mitten in diesem Wald auf eine wunderschöne Waldlichtung. Und das ist für mich jetzt so das Bild des Paradieses. Sattgrünes Gras, voll leuchtender Blumen, eine Blütenpracht, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und in dieser Blütenpracht, genau in der Mitte dieser Wiese, dieser wunderschönen leuchtenden Wiese voller Blumen, steht ein Holzstuhl. Der Mann lächelt mich an und sagt, komm, setz dich da. Ich heile dich jetzt. Und dann gehen wir auf diesen Stuhl zu und ich setze mich und er geht hinter mich und er legt eine Hand auf meine Stirn und die andere hier auf meinen Kehlkopf. Und er zieht ganz vorsichtig meinen Kopf nach hinten und fängt an zu sprechen, zu beten, in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Und er macht das, warum weiß ich nicht, ich habe mitgezählt, genau 7 Mal. Und beim 7. Mal kommt er nach vorne, macht so und sagt, du bist geheilt für immer. Und dann löst sich das ganze Bild auf. Und Karl steht in seinem Schlafzimmer, er sitzt nicht mehr im Bett, er steht in seinem Schlafzimmer und die Tränen laufen mir übers Gesicht. Das war 2005. Und ich habe seitdem nicht ein einziges Mal mehr wieder Atemaussetzer gehabt. Es hat etwas gedauert, aber dann wusste ich, wer er war, dieser Mann mit dem edlen Gesicht und dem langen schwarzen Haar und der weißen Tunika. Jesus hat mein Rufen, mein Schreien, mein Flehen gehört. Und er hat sofort reagiert. Ich musste nicht noch monatelang warten. Er kam sofort. Ja. Einige Jahre zuvor hatte ich jemanden aus dieser Gemeinde kennengelernt, namens Sylvia. Vielleicht kennen einige von euch ja noch Sylvia. Sie wurde damals meine PDL und ich ihr Chef. Und Sylvia hat mir damals von ihrer Kirchengemeinde in Tiepholz immer erzählt. Und erzählte mir auch ihr ganzes Leben und so haben wir uns nach und nach persönlich angefreundet. Sylvia hat mein Büro organisiert. Und während eines Urlaubs räumte sie mein Büro auf. Als ich wieder zurück war aus dem Urlaub, fand ich ein perfekt aufgeräumtes Büro. Alle Ordner in einem Büroschrank. Aller Schriftverkehr sauber abgelegt in den Ordnern. Aber ich fand nichts wieder. Aber Sylvia strahlte und freute sich über das perfekt von ihr aufgeräumte Büro des Chefs. Und eines Tages brachte sie auch ihre Freundin mit, namens Hella. Heute sitzt Hella hier. Auch sie war Mitglied von Sylvias Kirchengemeinde. Und so fing ich damals nach dieser wundersamen Heilung an, mich mehr für diese Gemeinde in Diepholz, von der Sylvia immer wieder erzählt hatte, zu interessieren. Und dann lud sie mich eines Tages ein, dort an einem Sonntagsgottesdienst teilzunehmen. Da lernte ich auch Ulrich, den Pastor dieser Gemeinde, kennen. Ich habe dann danach mit ihm viele lange Gespräche geführt. Ich weiß wohl, dass ich ihm suspekt vorkam anfangs, wegen meiner etwas aus seiner Sicht sehr esoterischen, mit meinen sehr esoterischen Ansichten. Aber er hat sich immer wieder Zeit für mich abends genommen, um bei sich zu Hause mit mir zu reden. Ein Jahr später wurde ich getauft, einen wunderschönen Baggersee in der Nähe von Steinfeld. Sylvia und Ulrich haben mich getauft. 20 Jahre nach dieser Heilung im Jahr 2005, etwas über 20 Jahre, stehe ich nun heute als Prediger vor euch in Sylvias ehemaliger Gemeinde. Und denn sie ist heute meine Gemeinde geworden. Und Pastor Ulrich und viele von euch sind mir Freunde geworden. Und das Wichtigste, diese Gemeinde ist mir Heimat geworden. Ja, ich weiß heute, dass der Mann, der mich damals auf der paradiesisch schönen Waldlichtung heilte, zu seinen Lebzeiten Jeschua hieß, Jesus. Und dass seine Heimatsprache Aramäisch war. Und genau so hat er hinter mir gebetet, Aramäisch. Und solltest du wirklich aktuell, jetzt gerade oder eines Tages in einer großen Not sein und wirklich nicht mehr ein noch auswissen, dann möchte ich dich ermuntern, ich möchte dich ermutigen, dich an diesen Jeschua aus Nazareth, an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus zu wenden. Egal, ob du das flehentlich machst, ob du das schreiend lautstark machst, verzweifelt bist oder leise flüsternd, Jesus hört dich. Und du kannst es auch gerne jeden Tag tun, denn Jesus freut sich, wenn du mit ihm sprichst, in Freude und in Leid. Und er freut sich ganz bestimmt auch über jedes Danke von dir. Und so wie Jesus einst seine Jünger auf dem tobenden See nie alleine ließ, wie er dem Sturm Einhalt gebot, wie er Petrus nicht versinken ließ, so steht er auch neben dir, in deiner Freude, aber auch in deinem Leid. Jesus steht nicht als eine Idee neben dir, sondern Jesus steht leibhaftig in Gegenwart neben dir. Und er legt seine Hand auf deine Schulter Und er sagt, hab keine Angst, ich bin dein Fels, nicht vor dir, nicht neben dir, sondern in dir. Amen.